SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Lena Stadler.
Auch wenn sich die Corona-Fallzahlen derzeit bessern, ist noch lange nicht wieder alles beim Alten in Deutschland. Viele Büros sind immer noch verwaist, die Beschäftigten sind im Homeoffice. Das ist bequem für viele, vor allem wenn sie ihr Auto dann stehen lassen können, aber für das deutsche Wirtschaftswachstum ist das allerdings eher schädigend. Die Experten der Strategieberatung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers PwC haben ausgerechnet, durch das Arbeiten im Homeoffice könnte das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, in diesem Jahr um knapp 15 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Das entspricht 0,3%. Ich habe mit dem Studienleiter von PwC gesprochen, Torben Wegner. Können Sie mir kurz erklären, wie dieser Rückgang der Wirtschaftsleistung zustande kommt bzw. sich errechnet?
Im Vordergrund steht der Effekt, den viele von uns sich gut vorstellen können. Und zwar ist das der Effekt, dass einfach vor Ort an den Tätigkeitsstätten, an den Bürostandorten weniger Geld ausgegeben wird für die Wirtschaftsteilnehmer, die dort rundherum angesiedelt sind und die entsprechend keine Kundschaft mehr vor Ort haben, weil die jetzt im Homeoffice sitzen, weil die dort eben auch weniger Geld ausgeben. Wir haben allerdings auch mit einer gewissen Erholung natürlich der Covid-19-Situation gerechnet. Analog zum Jahr 2020 sehen wir es auch in diesem Jahr so, dass nicht das gesamte Jahr von Lockdown-Einschränkungen und entsprechend auch nicht von Homeoffice-Pflichten oder Empfehlungen betroffen sein wird. Genauer gesagt sehen wir den Umfang der Homeoffice-Zeiten im Jahr 2021 sogar ziemlich analog mit 2020, wo wir auch einen Zeitraum im Frühjahr hatten und dann wieder ab Herbst so verstärkt Homeoffice-Pflichten und Empfehlungen ausgesprochen wurden.
In Ihrer Studie geht es jetzt auch um Nebeneffekte. Was Sie gerade angesprochen haben, das beziffern Sie auf 5,7 Milliarden Euro Delle im Wirtschaftswachstum. Aber es gibt auch noch Nebeneffekte, die noch dazukommen, wenn viele Menschen im Homeoffice arbeiten. Welche sind das denn?
Da kommen noch zwei Effekte dazu. Der eine ist ein indirekter Effekt. Jetzt mache ich mal plastisch an einem Beispiel. Man kauft am Bürostandort in einer größeren deutschen Stadt täglich sein Mittagessen bei einer Bäckerei. Wenn ich das jetzt nicht mehr tue, weil ich im Homeoffice bin, wird diese Bäckerei ihre Zwischenprodukte, ihre Rohstoffe nicht mehr einkaufen müssen, wird auch keinen Energieverbrauch mehr haben, wird also einen indirekten Effekt auf die Wirtschaftsleistung an sich schon auch ausbringen. Dann haben wir noch einen Kaufkrafteffekt, das ist der dritte und letzte. Der betrifft den Bäckereimeister oder auch die Bäckereiangestellten, die weniger Geld verdienen im Umsatz der Bäckerei und letztlich dann auch mit einer anderen Kaufkraft, mit einer verringerten Kaufkraft in diesem Jahr in der Wirtschaft agieren.
Das heißt, die Menschen in den betroffenen Branchen können einfach auch kein Geld ausgeben, weil sie nicht so viel einnehmen. Wie ist denn Ihre Prognose jetzt für die kommenden Jahre? Wir haben jetzt über dieses Jahr gesprochen, aber wie sieht es in mittlerer Zukunft aus? Wird sich das wieder regulieren oder wird diese Delle im BIP bleiben?
Es wird sich in gewisser Weise regulieren, zumindest was die Rückkehr an den Arbeitsplatz anbelangt. Und damit kommen natürlich dann auch wieder Aufholeffekte in der Wirtschaftsleistung zustande. Allerdings sehen wir schon auch einen Effekt, der bleibt. Und ich glaube, der ist ganz wichtig. Wir besprechen auch mit unseren Kunden, mit den Unternehmen, dass es flexible Arbeitszeitmodelle geben wird. Die werden zum Teil natürlich weiter Präsenzzeiten vorsehen, aber vielleicht nur an ausgewählten Tagen die Woche. Viele Großunternehmen setzen jetzt gerade Vereinbarungen auf, dass sie das Homeoffice explizit ausgeweitet und auch dauerhafter möglich machen. Und wir sehen eben auch, dass die Arbeitswelt, wie wir sie technologisch um uns herum vorfinden, sich eben auf so ein Arbeiten, was weniger abhängig vom Standort ist, ausrichtet. Viele Großunternehmen rüsten da auch auf, technologisch, digital. Und das wird dazu führen, dass insgesamt ein gewisses Homeoffice-Maß, nicht ganz das eines Lockdowns, aber in gewisser Weise doch sich durchziehen wird.
Torben Wegner war das von der Strategieberatung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, Strategy End. Er hat ausgerechnet, dass das Arbeiten im Homeoffice das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr schmälern wird. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Ja, und wer im Homeoffice sitzt und nicht mit dem Auto zur Arbeit pendelt, trägt etwas zum Klimaschutz bei, im Kleinen. Das Thema Klimaschutz wird aber auch für große Konzerne immer drängender. Kümmern Sie sich nicht selber darum, können sie auch gezwungen werden, wie man jetzt heute an einem Urteil gesehen hat. Zum Beispiel der Öl- und Erdgaskonzern Shell. Ein Gericht im niederländischen Den Haag hat das Unternehmen verpflichtet, seinen klimaschädlichen Ausstoß zu verringern. Mehrere Umweltorganisationen hatten gegen den Ölmulti geklagt.
Im Foyer des Den Haager Gerichtsgebäudes brachen die Unterstützer der Klage in großen Jubel aus, als die Richterin das Urteil verkündete. Der Shell-Konzern muss sich demnach verpflichten, bis Ende 2030 45% weniger CO2 auszustoßen als 2019. Das gelte für alle Betriebe der Unternehmensgruppe und auch für Zulieferer und Abnehmer, heißt es im Richterspruch. Royal Dutch Shell habe die Mittel und den Einfluss, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Damit folgte das Gericht den Forderungen der klagenden Umweltorganisationen. Das Unternehmen habe zwar Ziele formuliert, um etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, so das Gericht, diese Ziele aber seien nicht konkret genug und voller Vorbehalte. Natur- und Umweltschützer hoffen, dass von dem Urteil eine Signalwirkung ausgeht und sich auch andere Großkonzerne ihrer Verantwortung fürs Klima stellen werden. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Ja, wenn man hier so durch die Stadt spaziert, dann habe ich immer den Eindruck, es ploppen immer mehr Corona-Testzentren aus dem Boden. Gefühlt an jeder Ecke kann ich mich testen lassen auf das Virus. Den Nutzen, den ich davon habe, der ist klar, aber was haben die Anbieter davon? Das hat SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser recherchiert. Lohnt sich das Testen denn für die Anbieter?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Genau in die Bilanz schauen lässt sich natürlich derzeit niemand, aber es gibt verschiedene Stimmen, auch schon Berichte in Zeitungen, die zeigen, dass spätestens ab 100 Tests pro Tag sich so eine Teststation rechnet, trotz aufwendigem Hygienekonzept, was da verlangt wird, trotz der Personalkosten und auch der Miete, wenn da zusätzliche Räume angemietet werden müssen. Und bei den großen, richtig großen Teststationen in der Innenstadt, egal ob in Stuttgart, in Mainz, in Köln oder Berlin, wo so an die 500 bis 800 Tests am Tag tatsächlich gemacht werden, da kann dann am Monatsende tatsächlich ein Gewinn von rund 100.000 Euro stehen.
Was berichten denn Apotheken und all die anderen professionellen Anbieter? Wie rechnen die das alles ab?
Nun, das Geld, das bekommen die von den kassenärztlichen Vereinigungen vor Ort ausbezahlt. So nach einem Monat, so lange dauert das Ganze. Die KV'en, die kümmern sich normalerweise um die Abrechnung für die Ärzte. Aber sie haben eben das entsprechende Know-how, die Manpower, jetzt auch diese Corona-Schnelltests abzurechnen. 18 Euro gibt es als Erstattung pro Test maximal. Zusammengesetzt aus maximal 6 Euro sogenannter Sachkosten fürs Testkit und 12 Euro an Honorar für die Testung, also für das Ganze, was dann drumherum passiert, was die Menschen dort tun. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht nach viel, aber da macht tatsächlich die Masse das Geschäft. Letztlich zahlen wir alle als Steuerzahler aber diese Corona-Tests und auch die Testzentren am Ende, weil sie die kassenärztlichen Vereinigungen das Geld dann wiederum vom Bundesamt für Soziale Sicherung, kurz BAS, in Bonn wiederholen und dort kommt es eben aus dem Steuertopf.
Lohnen sich Corona-Testzentren für die Anbieter? Dazu hat mein Kollege aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Lutz Heiser recherchiert. Eine Sache, für die man sich nicht auf Corona testen lassen muss im Moment, ist Fernsehschauen. Live oder eben auf Abruf mit beispielsweise Amazon Prime. Auf Prime wird es bald wohl noch mehr Auswahl geben, denn der US-Versandhändler und Streaming-Anbieter kauft eines der wichtigsten Hollywood-Studios, MGM.
Umgerechnet 6,91 Milliarden Euro bezahlt Amazon für das 97 Jahre alte Hollywood-Studio. Der Konzern aus Seattle hat es dabei vor allem auf das Archiv von MGM abgesehen. In dem lagern gut 4000 Spielfilme, darunter Blockbuster wie Basic Instinct, Das Schweigen der Lämmer oder Rain Man. Zum Katalog gehören ebenso die Rechte an den James-Bond-Filmen. Allerdings hatte hier der Broccoli-Familienclan mitzureden, was die Gespräche nicht leichter gemacht haben dürfte. Zur MGM-Bibliothek gehören außerdem 17.000 TV-Sendungen wie die mehrfach preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale, Der Report der Markt. Zuvor hatten bereits der iPhone-Hersteller Apple als auch der Kabelanbieter Comcast Interesse an MGM gezeigt. Gerüchten zufolge wollten sie aber jeweils nur umgerechnet 4,91 Milliarden Euro bezahlen. Für Amazon ist der Zukauf hochwertiger Filme und Serien enorm wichtig, denn die eigene Videoplattform Prime boomt und der Online-Versender muss mit der Konkurrenz von Netflix, Disney Plus und HBO Max mithalten. Markus Schuler, San Francisco.
Und auch die Anleger treibt natürlich dieser neue Zukauf bei Amazon um. Und was sie dazu sagen und wie sie reagiert haben, das hören wir jetzt noch aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt.
Die Nachricht ließ den Kurs von Amazon um gut 1% nach oben steigen. Weniger gute Nachrichten dagegen für den Ölkonzern Shell. Das Unternehmen wurde von einem niederländischen Gericht dazu verdonnert, seine Klimaziele drastisch nachzubessern. Mehrere Umweltorganisationen hatten gegen Shell geklagt. Laut Kläger ist es das erste Mal, dass ein Gericht einem großen internationalen Konzern die Änderung seiner Klimaziele anordnet. Die Anleger ließ das aber weitestgehend kalt. Shell-Aktien notierten sogar leicht im Plus. Nach dem gestrigen Rekordhoch kam der DAX heute nicht so richtig vom Fleck. Nach ordentlichem Start ging es sogar leicht runter. Der Leitindex schloss mit 15.450 Punkten, ein Minus von 0,1% gegenüber gestern. Daran konnten auch gute Werte der Deutschen Post, des Essenslieferanten Delivery Hero und des Wohnungsvermieters Vonovia nichts ändern. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.